Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Dr. Manfred Hild, heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Manfred Hild wird im Frühling 1968 in Konstanz am Bodensee geboren. Er studiert dort Mathematik auf Diplom und Psychologie im Nebenfach. Seine Diplomarbeit schreibt er über die berühmte Verschlüsselungsmaschine von Alan Turing. Für den Doktor wechselt er Fachrichtung und Stadt. 2008 promoviert er in Informatik mit Auszeichnung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Thema: neurodynamische Module zur Bewegungssteuerung autonomer mobiler Roboter. Hild lehrt außerdem am Lehrstuhl für künstliche Intelligenz. Seit 2012 leitet er dort das Labor für Neurorobotik.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung jeden Sonntag zu hören ab 10 Uhr, 2 Stunden lang. Dann am Montag die Wiederholung ab 22 Uhr. Und wer das alles nicht mitbekommen hat, der oder die kann das dann nachhören. Im Internet natürlich als Podcast abonnieren, auf Soundcloud hören. Dann aber leider ohne die ebenfalls wunderbare Musik, die hier läuft. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich auf Manfred Hild. Korrekterweise Professor Doktor, ne?
Ja, korrekt.
Herzlich willkommen, Manfred Hild ist zu Gast im Studio. Schön, dass du Zeit hattest, weil ich freue mich sehr auf das Thema, von dem ich natürlich, wie wahrscheinlich die meisten Menschen auf dieser Welt, nicht so richtig viel Ahnung habe. Aber ich bin ja auch in dieser Sendung, um was zu lernen. Also sensormotorische Kontrolle, humanoide Roboter, die Gestaltung verteilter Systeme. Man ahnt, worum es geht, aber ich glaube, wir werden viel Zeit haben, dass du ein bisschen genauer erklärst, was du da mit deinen Studentinnen und Studenten eigentlich machst mit Robotern. Bevor wir anfangen, auch noch ein bisschen zurückzugucken, weil du auch hast auch eine spannende Bio. Was ist es, was dich an humanoiden Robotern fasziniert?
Also wir beschäftigen, es ist gar nicht so wichtig, den Fokus auf humanoide Roboter zu legen. Mhm. Wir beschäftigen uns eigentlich mit der Fragestellung, was sind die kleinsten Bausteine, aus denen Intelligenz oder intelligentes Verhalten entstehen kann. Wir haben schon sicher 10 Jahre lang ganz unterschiedliche Roboter, wenn man so will, aufgebaut, aber die sehen aus wie kinetische Artefakte, wie kleine künstlerische Aufbauten. Die sind motorisiert. Man sieht sowas auch leider viel zu selten mal in einer Vernissage oder im Hamburger Bahnhof oder da oder dort. Wir sind immer sehr reduktionistisch und versuchen so Mechanismen, die man vielleicht bei einem Insekt findet oder bei Tieren, zu verstehen und machen Algorithmen und interagieren dann. Deswegen braucht das ein Körper mit diesem Artefakt. Und jetzt zum humanoiden Roboter, der Myon heißt unser letzter Schrei. Ja. Da sind eben sehr viele Resultate aus vorangegangenen Kreationen eingeflossen. Und der ist natürlich eine sehr komplexe Maschine, wie bei einem Menschen auch. Hat er sehr viele, wie wir sagen, Freiheitsgrade. Man kann auch sagen, Gelenke. In dem Fall sind es motorische Kräfte, die da aufgebracht werden. Das alles zu regeln, zu steuern und dann sozusagen damit vielleicht eine Art von Verhalten hinzukriegen, das sind die Fragen, mit denen wir uns im Team beschäftigen. Ungefähr 10 Leute sind wir, so mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und das machen wir schon eine ganze Weile.
Deine Augen leuchten auch schon. Also, ja. Irgendwie ganz offensichtlich bist du im richtigen Beruf. Myon hast du gerade schon erwähnt. Läuft der auf 2 Beinen? Sag mir, überhaupt der? Ja, ne, der Roboter.
Ja, also sozusagen die Geschlechterfrage kommt auch manchmal auf den Tisch. Der Körperplan des Roboters ist so ungefähr bei einem 7-8-Jährigen oder einer 8-Jährigen. Das ist kurz vor dem Entwicklungsschub zur Pubertät, wo dann die Körpermerkmale sich ausdifferenzieren, der Stimmbruch, die Schulter wird eben breiter oder das Becken, je nachdem. Mhm. Insofern hat er noch eine gewisse Androgenität. Informatiker und Elektroniker und im Team sind wir sehr gemischt, ist aber selten mal eine Frau mit dabei, deswegen glaube ich einfach, der Gruppentenor ist, dass wir sagen, der Myon. Mhm. Aber das war tatsächlich ein Thema auch bei der Gestaltung.
Aber läuft er auf 2 Beinen?
Aber er läuft tatsächlich, also es sind einige Sachen, die wir beim Menschen sind, und tatsächlich läuft er auch auf 2 Beinen, aber noch nicht komplett alleine. Also das heißt, wir legen sehr viel Wert auf Interaktion, und das Laufen funktioniert zum Beispiel, wenn man ihn bei den Armen nimmt und ihn etwas führt. Er muss also etwas selber machen, aber kriegt eine Stütze. Aber wir hatten schon vor 2-3 Jahren bereits auch ein Laufen ohne Kopf und ohne Arme, wo er wirklich selbstständig läuft und auch wieder anhält. Weil gerade das Anlaufen und das Wiederstehenbleiben ist sehr viel schwieriger, als dann die Laufbewegung aufrechtzuerhalten. Oder mit den armen Mann, die pendeln dann mit. Mit dem Kopf ist es dann noch ein bisschen so eine Wackelei. Prinzipiell kann er das, aber derzeit ist das nicht der Schwerpunkt. Wir arbeiten an vielen anderen Dingen.
Aber das ist sehr, sehr spannend. Ich meine, es wird einem ja erst bewusst, wenn man so, auf YouTube gibt es ja so viele Videos von Robotern und so. Und es wird einem ja erst bewusst, was für komplexe Bewegungen wir so machen als Mensch, wenn man mal sieht, wenn man versucht, das nachzubauen sozusagen. Und da würde ich denken, ist dieses Laufen ja eine ganz große Herausforderung, wie vieles andere natürlich auch, Treppen steigen und, was da alles noch dazukommt. Aber wäre nicht ein vierbeiniger Roboter sehr viel leichter?
Auf jeden Fall. Also wir haben Achtbeiner, Sechsbeiner gebaut und Roboter, die überhaupt irgendwie auf der Tischoberfläche sich bewegen. Also Radgetriebene, die sind auch sehr häufig, das haben wir schon längere Zeit nicht mehr, weil es mit Beinen, ja, da kann man auch spannende Dinge machen. Tatsächlich ist es aber so, dass wir zum Teil auch Experimente machen mit einem Bein, was balanciert oder aufsteht. Der Roboter ist also in der Tat bewusst modular gestaltet und man kann mal mit einem Torso und einem Kopf und einem Arm oder jetzt auch hier mit einem Torso und zwei Beinen erste Experimente machen zum Thema Stabilität. Du hast richtig gesagt, dass es eine sehr komplexe Geschichte ist, für den Menschen die ganzen Muskelgruppen zu koordinieren. Also ich würde sagen, der Mensch ist schon sehr sophistiziert, eines der anspruchsvolleren Lebewesen in der Komplexität. Und nicht ohne Grund brauchen wir ungefähr ein Jahr nach der Geburt, bis wir ein bisschen stabiler die ersten Schritte machen können. Also sicherlich manche früher, manche später. Was aber auch viele Leute vergessen, ist, dass nie zwei Personen genau identisch laufen oder sich fortbewegen, auch wenn die ungefähr die gleiche Körpergröße oder das gleiche Gewicht haben. Und selbst wir selber, also nach einem langen Arbeitstag, da laufe ich auch so ein bisschen schluffiger rum. Aber wenn ich gerade freudig bin, dann habe ich mehr Körperspannung. Es gibt also nicht die Lösung oder die Fortbewegung. Und für einen gegebenen Körper, wie jetzt hier bei den Myren, gibt es auch unterschiedliche Lösungen. Und tatsächlich, das Laufverhalten von vor ein paar Jahren sieht ganz anders aus. Es ist mehr so ein Pinguin links und rechts watscheln, als das Gefühl, wo da ja eine externe Stütze hat, er auch den Fuß richtig auch anheben kann, ohne gleich Angst haben zu fallen. Ja.
Hat er denn Angst?
Nein, der hat auf keinen Fall Angst. Aber es gibt schon Sachen, die nicht gut sind. Und die Detektion von Stößen oder sozusagen, wenn er mal umfällt, und leider ist das auch schon passiert, das macht mal sehr viel Arbeit. Da haben wir vor allen Dingen dann Emotionen.
Ja, ich würde sagen, ihr habt wahrscheinlich mehr Angst als das Gerät selber. Genau. Also es geht aber ja nicht nur um die Bewegung, wir werden natürlich irgendwie noch ein bisschen tiefer gehen, darüber reden. Erstmal hören wir über den Slow Club. Ich habe gerade gesagt, du hast eine interessante Biografie. Die ist nicht völlig abwegig. Du kommst aus der Mathematik und Psychologie, richtig?
Ja.
Mathematik, denkt man sofort, klar. Also jeder, der sich beschäftigt euch mit Firmware, können wir auch noch mal ein bisschen drüber reden. Also natürlich auch mit der Programmierung dieser Robotik, dieser Roboter. Und da ist Mathe natürlich klar. Denkt man, logisch. Psychologie ist natürlich nochmal ein ganz spannender Aspekt.
Ja, kommt immer darauf an, mit wem man spricht. Psychologen finden es natürlich völlig selbstverständlich, dass wenn man etwas schafft, etwas hervorbringt, was dann ein Verhalten zeigen soll oder auf Verhalten eingehen soll, dass da natürlich man psychologisch wissen muss, wie funktioniert denn eine Interaktion. Es gilt sowohl für die Körperbeherrschung oder für das Laufen, von dem wir es vorhin hatten, wie auch für die Interaktion. Wir haben zum Beispiel einen Studenten, der Jörg Meyer, der macht seine Masterarbeit zum Thema Aufstehen und wieder hinsetzen. Also würden wir denken, absurd, wo ist das Problem?
Ja, verstehst du sofort.
Aber wenn man mal drüber nachdenkt, man nimmt die Hände, dann sind die locker, die Arme. Dann muss man natürlich, da kann man keinen zum Aufstehen bewegen. Da muss man eine Spannung in den Körper reinbringen. Dadurch kann der Körper dann hochkommen. Aber dann, wenn der Roboter steht, dann muss der Arm weich werden, weil sonst destabilisiert man natürlich den Roboter mit. Und das ist ein fließendes Hin und Her. Und diese Interaktion, diese Wechselgeschichte, die hat durchaus das Volumen von der Masterarbeit. Ja. Da kommt auf jeden Fall Psychologie rein. Wir haben auch Kooperationen, Beschäftigungs mit Leuten, die Tierforschung machen. Und ab und zu finden wir was, wo dann jemand sagt, ach, das ist interessant, das haben wir hier bei unserer Stabheuschrecke ja auch gefunden, dass die neuronalen Netze so verschaltet sind. Und es geht um Mathematik, die Verhalten produziert. Mhm. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich da mit zarten Anfang 20 mich da entschieden habe, das zu kombinieren.
War das schon immer was dich fasziniert hat, Roboter? Oder bist du da dann irgendwie noch dazugekommen, kam das zusätzlich zu dem, womit du dich beschäftigt hast? Oder war das schon so ein Teenager-Ding?
Das hat mich immer schon fasziniert. Und irgendwie im Gegensatz zu vielen Leuten, man sagt immer so, Leute wollen alle irgendwann Feuerwehrmann werden und dann irgendwie ein berühmter Star oder dies oder jenes. Mhm. Es gibt irgendwie Schulhefte, wo ich Aufsatz, was ich einmal werden will, wo drin steht, egal. Und man muss natürlich auch wissen, dass eigentlich früher ja alles kombiniert war. Also Griechenland ist immer wieder in aller Munde. Ne? Also früher haben die im Gymnasium haben die ihre Sportübungen gemacht und dann nebenher in den Pausen in den Sand was gemalt und geometrische Figuren und so weiter und so fort. Und die Philosophie war lange Zeit, hat die Mathematik und die Psychologie beheimatet. Und dann haben die sich eigentlich erst recht spät verselbstständigt dann als eigenständiger Studiengang. Ne? Aber die haben eine gemeinsame Wurzel durchaus.
Okay. Das wusste ich so auch nicht. Du hast aber auf dem Weg dorthin, wo du jetzt bist, hast du noch ein paar andere spannende Sachen gemacht. Irgendjemand gab mir das Stichwort Frank Elstner.
der ist auch noch aktiv, interessanterweise.
Aber da hast du auch mal irgendwas programmiert, ne?
Und so ein, ja, ich habe verschiedenste Sachen gemacht. Ich war auch immer wieder sozusagen privatwirtschaftlich unterwegs und habe hier für diese Game-Shows Dinge gemacht. In der Regel waren es immer irgendwelche Sachen, die man jetzt nicht von einer normalen Firma als Schema F kriegt. Also hier für die Frank-Elstner-Spiele war das so ein Wettbewerb, wo es darum ging, dass zwei auf einer Gitarre gegeneinander angetreten sind und möglichst schnell was gespielt haben.
Okay.
Und die Gitarren waren präpariert, da waren also unter jedem ein Tonabnehmer und das ging in ein Gerät, der in Echtzeit die Tonhöhe erkannt hat von der angegriffenen Seite. Und das wiederum kam in einen PC, wo im Hintergrund eine Partitur lag und dann musste erkannt werden, wurde die Note richtig gespielt oder nicht. Da denkt man jetzt, ist eigentlich gar nicht so schwierig. Das Problem war, das war ein Violinstück, was die spielen sollten und das ging dann rauf und runter, die Tonleiter. Und das waren sozusagen drei Takte später ging es wieder C-Dur rauf oder in einer anderen Tonart. Mhm. Und wenn jetzt was übersprungen wurde, war es gar nicht klar, bin ich noch hier oder bin ich vielleicht 3 Sekunden später, das war also eine Aufgabe, Pattern Matching nennt man das, also wo bin ich jetzt im Stück, selbst für eine Person nicht einfach das zu verfolgen. Und witzigerweise kommt sowas jetzt auch immer wieder vor beim Humanoiden-Roboter, wenn er in sein Gedächtnis dann guckt, habe ich die Bewegung schon mal gemacht oder nicht, da brauchen wir jetzt Algorithmen, die feststellen, ist das eher seltener oder mache ich das ständig, zum Beispiel bei den Proben in der Komischen Oper, für das Stück, in dem er mitmacht, da das ist halt in der Kunst so, muss man viel rumstehen, bis man wieder dran ist.
Das macht dem ja nichts.
Ja, aber, doch, das macht ihm schon was,
dieses da werden Erkennen, die Gelenke warm. Das Erkennen von Mustern irgendwie, ja. Das ist ja auch ist ein zentraler Bestandteil. Es gibt auch das tolle Buch von William Gibson, Pattern Recognition, glaube ich, der sowas ja auch immer sehr früh erkennt. Oder der es dann in Romane umsetzt, sagen wir mal so. Lass uns Musik spielen, die du dir gewünscht hast. Du hast dir ganz viel gewünscht, du hast es esoterisch genannt, die experimentelleren Sachen oder so.
Ja.
Sind jetzt nicht dabei, aber das ist jetzt fast Klischee, dass wir Kraftwerk spielen, so ein bisschen, aber wir spielen nicht die Roboter, absichtlich nicht, sondern dein Hobby ist elektronische Musik auch?
Ja, ich habe tatsächlich zur Zeit auch in den 80er Jahren Synthesizer selber gebaut und habe immer einen Bezug zur Musik gehabt. Ich habe auch Kirchenorgel früher gespielt und ich hatte auch mal früher eine Weile lang Gesangsunterricht. Es ist ganz oft, dass Mathematiker, bei Psychologen weiß ich es nicht so, aber Mathematiker haben oft den Hang auch zur Musik, weil in der Musik eben sehr viel Struktur ist, zum Teil auch mechanisch, wie jetzt hier bei Kraftwerk.
Professor Dr. Manfred Hild ist zu Gast im Studio. Wir reden über sensomotorische Kontrolle, über Roboter und darüber. In einem Artikel, den ich gefunden habe über dich, wird von Embodiment und Situatedness geredet. Das sind dann die... Ja, nicht mehr lateinischen, sondern also aus dem lateinischen Stamm, dann natürlich über die englischen oder wahrscheinlich amerikanischen Fachbegriffe dafür, dass es auch darum geht, dass diese Roboter sich, mit ihrer Umgebung umgehen können. Also auch reagieren können und sich auch anpassen können.
Genau. Also Embodiment bedeutet lax übersetzt eine Intelligenz braucht einen Körper. Da gibt es also zwei Strömungen, also es gibt ganz viele Strömungen, aber es teilt sich so in zwei große Gruppen. Die einen Forscher sagen, ja, das kann ich alles in der Simulation machen oder ich brauche einfach einen Rechner, der ans Internet angeschlossen ist und dann kann er alle Informationen raussaugen. Das stimmt auch, aber man kommt vom Ast zum Ästchen, ne? Wenn man sagt, hier, was sind Scherben oder ein Glas fällt auf den Boden. Mhm. Dann kann ich das natürlich nachgucken, dann kann ich Glas nachgucken und dann, dass da was drin ist und so weiter und so fort und dass das vielleicht auch ein Geräusch macht. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, was man nachgucken kann. Also jeder von uns hat, glaube ich, mal im Internet die Zeit verloren, weil dann ist ja auch interessant und das ist auch nicht uninteressant. Und so würden wir nie mit der Umwelt sinnvoll interagieren. Nein, man muss einen Körper haben und aus Versehen vielleicht mal ein Glas umstoßen oder sich mal den Finger verbrennen. Und dann hat man gleich alles, was sehr wichtig ist, nämlich für den Körper und fürs Verhalten, sofort One-Shot in einem Schubs gelernt. Und Situatedness meint dann auch genau, dass man in der Situation in dem Moment mit seinem Körper eingebunden ist. Ja, und dann wissen wir sofort, das macht einen Klang, ein Klirr und die Scherben springen rum und das Wasser läuft aus und ich kann mich auch schneiden, wenn ich an die Scherbe komme und so weiter und so fort. Das sind Informationen, die kriegt man aus der Situation. Wenn ich die im Internet suchen würde, wüsste ich ja gar nicht, dass ich vielleicht danach suchen müsste, dass man auch springen kann. Mhm. Das ist eben ein wesentlicher Unterschied. Und die Arbeitsgruppe um mich herum, wir sind also tatsächlich überzeugt, dass es essentiell ist. Und das war auch die Motivation, überhaupt Roboter zu bauen.
Baut man die, um sie zu bauen und um rauszufinden, wie man das hinkriegt, sowohl von der Programmierung her als auch von der Motorik her und so weiter? Oder baut man sie nicht am Ende, um mehr über uns selbst zu erfahren?
Es gibt ganz viele verschiedene Gründe. Bei uns ist es tatsächlich beides. Also das ist ein Instrument der Forschung und man kann, wenn man denkt, man weiß, wie Dinge funktionieren, wenn man eine Arbeitshypothese hat, naja, das könnte so funktionieren mit der Intelligenz, dann kann man unterschiedliche Wege beschreiten. Die Psychologen, die machen ein Experiment mit irgendjemandem, beobachten das. Da dürfen die nicht so viel machen, weil das ist natürlich ethisch, da muss eine Einwilligungserklärung. Die Mediziner, die nehmen einen funktionellen Kernspin und gucken ins Gehirn rein, wo vielleicht was aufleuchtet. Die Philosophen, die würden eher darüber sinnieren, die brauchen gar keine Subjekte mit, das ist sozusagen unschicklich, wobei sich das auch geändert hat. Und bei uns würde ich sagen, wir gehen synthetisch vor. Mhm. Wir versuchen das zu bauen und interagieren mit dem. Es ist noch nicht an der Stelle, dass wir ethische Fragen stellen müssen, weil es gibt noch kein Bewusstsein oder eine Kognition in der Art und Weise, dass wir sagen, jetzt dürfen wir ihn nicht mehr ausschalten, weil das wäre für den Roboter vielleicht fragwürdig. Und insofern macht es natürlich auch Spaß, mit so einem System zu interagieren und man erlebt immer wieder Überraschungen. Aber tatsächlich ist es für uns ein Instrument, ein Werkzeug, um Fragen zu beantworten oder zu überprüfen. Und da sind wir das ist nicht so üblich, weil leider der große Trend ist, dass Roboter immer mit dem Hinblick darauf gebaut und mit dem Ziel versehen werden, wie können die uns helfen oder was sollen die später mal tun. Und auch Forschungsanträge mittlerweile müssen immer damit begründet werden, in 3 Jahren kann der, in der Altenpflege oder Tiefsee oder wenigstens Outer Space irgendwie einen Kometen analysieren.
Das wird mir ja schon reichen, wenn er die Wäsche macht.
Ja, das ist übrigens die häufigste, bügeln und die Wäsche.
Absolut, ja, natürlich, ist ja auch vollkommen, ich meine, also wirklich, ich habe das jetzt schon öfter gesagt, deswegen versuche ich, vielleicht langweile ich jetzt die Hörerinnen und Hörer, aber also die Sachen, die uns wirklich im Alltag nerven und wo man auch so denkt, gut, da muss ich jetzt auch nicht unbedingt die menschliche Ebene oder so reinbringen irgendwie. Ich finde, das können die ruhig machen.
Ja, ich glaube, ich kann das nachvollziehen. Es ist auch nur zu menschlich, noch bevor irgendwie eine Kognition da ist, das Ding immer Sklaven. Wir neigen ja prinzipiell dazu, Dinge, die nicht wie wir sind, für uns zu instrumentalisieren. Da gibt es in der Geschichte ja sehr viele Beispiele und auch Amerika hat heute
da noch damit. Da schwingt jetzt aber schon so ein bisschen das väterliche Gefühl mit, oder?
Nee, das ist, glaube ich, mehr eine gesellschaftliche Kritik. Sozusagen die Hybris der Menschheit, da bin ich, glaube ich, nicht alleine mit dieser Ansicht. kann man, das ist immer eine Erkenntnis, die kriegt man mit so einer Maschine doch immer wieder, weil man sagt, na, eigentlich, ich meine, man findet das auch bei Eltern, ne, noch bevor das Kind zur Welt kommt, sagen die, das soll aber später mal dann schon den Doktor machen. Übrigens, bei meinen Eltern war das nicht so an der Stelle.
Nee, ich bin so auch nicht als Vater. Ich sag mal, solange ihr die Wäsche macht, ist alles gut.
Genau. Also, was ich eigentlich sagen will, der Punkt ist, ich glaube, für wahre Intelligenz, wenn man da hinkommen will, muss man das Ding loslassen, muss Autonomie da sein, muss man das Ding tun müssen und dürfen, was es will oder er will oder sie will und nicht, was wir brauchen. Also auch Trotz und solche Sachen sind wichtig für die Entwicklung. Und kann gut sein, dass der Roboter uns dann auch mal irgendwie für irgendwas hilfreich ist, aber dann wird das nur so laufen, dass wir ihn dazu überreden oder ihn überzeugen müssen. Das wird dann ähnlich wie bei einem Kind sein, ne? Ich meine,
ach, guck mal an, jetzt wird's ja richtig. Da, pass auf, da machen wir jetzt erstmal, spielen wir Nina Hagen, hast du dir auch gewünscht, und dann reden wir nochmal darüber, was Roboter vielleicht oder wie man sie dahin bekommt, dass sie etwas wollen oder so. Da wird es ja jetzt richtig spannend. African Reggae, ja, auch lange nicht gehört. Manfred Hild ist zu Gast im Studio. Er ist Professor für digitale Systeme. Und wir reden ja im Großen und Ganzen doch über Roboter. Und du hast gerade zwei Dinge, fand ich sehr, sehr spannend. Erstens hast du gesagt, es ist noch lange nicht so weit, dass man sich da sorgen muss, was passiert, wenn ich den Roboter jetzt abschalte oder so. Die Leute, die an KIs arbeiten, an künstlicher Intelligenz, die sagen ja, wir sind da schon ganz schön weit, aber dass da wirklich so ein Wesen, meine ich jetzt im übertragenen Sinne, entsteht, das denkst du, ist noch lange nicht der Fall.
Ja, ich glaube, es ist schon noch ein sehr langer Weg, aber dass man sich nicht ängstigen muss, das bezieht sich jetzt auf unseren tollpatschigen Myon, der auch keiner Fliege was zuleide tut, und wo wir eher Angst haben, dass er umfällt oder er Schaden nimmt. Aber man muss natürlich unbedingt Angst haben, was da und dort passiert, denn es wird ja doch von Leuten für das ein oder andere eingesetzt. Also vor gar nicht so langer Zeit gab es so ein kleines zweitägiges Symposium hier in Berlin auch. Da ging es um künstliche Intelligenz und autonome tödliche Waffen. Mhm. Und vor kurzem waren auch bei uns im Labor eine Gruppe aus dem Auswärtigen Amt, die sich für Rüstungskontrolle oder die sich damit beschäftigen und sozusagen sich informieren wollte, wo stehen wir denn da, was ich sehr schön finde. Dass sozusagen da auch aktiv mitgedacht und sich damit auseinandergesetzt wird. Da gibt es natürlich schon Sachen, die haben jetzt gar nichts unbedingt mit dem humanoiden Roboter zu tun, aber damit, dass Technologie, die in irgendeiner Art und Weise eine Entscheidung trifft, losgelassen wird. Und ich glaube, die Gefahr ist vielmehr die Vernetzung und die Fernlenkgeschichte. Also wenn ich irgendwie einen Flugkörper habe oder etwas, was mit brutalen Waffen ausgestattet ist, und dann anfängt rumzutollpatschen, dann ist es wie wenn ich einem Kind eine Pistole gebe. Und das ist auch hochgradig fahrlässig. So die Lokalität, dass sozusagen der Roboter hier, unser Myon, der hat so einen Trichter von einem halben bis einen Meter um ihn rum. Mhm. Und wenn man ihn da eindämmt oder ihn umschubst oder ausschaltet, dann war's das. Und dann ist die Gefahr gebannt. Aber es bauen jetzt schon und auch seit vielen Jahren das Militär oder auch andere Gruppierungen, Maschinen, die Schlimmes anstellen können und die dann einfach auch über große Strecken Entfernung zurücklegen und da dann was tun, das halte ich natürlich für hochgradig bedenklich.
Nee, ist ja auch ein kleiner Schritt. Ich meine, wir haben die Drohnen schon, die sind dann vielleicht noch ferngesteuert, aber der Schritt, das jetzt auch noch von Algorithmen erledigen zu lassen und eigentlich nur noch die Koordinaten oder die möglichen Ziele durch verschiedene Faktoren einzugeben und das dann alles einer Maschine zu überlassen, also jetzt durchaus vorstellbar und gleichzeitig, also das sind ja keine Roboter, ne?
Richtig, ja.
Aber wenn du gleichzeitig sagst, man muss die dann auch irgendwann loslassen und wie so ein Kind selber machen lassen sozusagen.
Ohne eine Waffe natürlich, ne? Also sozusagen, man muss, also Eltern haften für ihre Kinder und Forscher haften für ihre Roboter, die sie da bauen oder für ihre künstliche Intelligenz.
Könnt ihr sowas sicherstellen? Also ich meine, jetzt habt ihr wahrscheinlich Forschungsgelder, ganz normal.
Nicht für das. Also tatsächlich, der Myon, das läuft nebenher. Mhm. Da haben wir derzeit keine Gelder, weil wir da sehr fernab vom Mainstream liegen, eben weil wir keine anwendungsbezogene Forschung machen, weil wir nicht sagen, der Roboter wird jetzt dies oder jenes können in 3 Jahren. Das läuft also nebenher. Aber Das kann man auf jeden Fall sicherstellen. Ne? Also ob man der Maschine viel oder wenig Kraft gibt und ob die Maschine ans Internet angeschlossen wird oder eben nur lokal mit uns interagiert, das ist eine Designentscheidung. Mhm. Und das hat man natürlich auf jeden Fall in der Hand.
Ja, man hat ja immer so, also ist da völlig klar, in dem Moment, wo wir über Roboter reden, hat man natürlich diese ganzen Filme auch vor Augen und diese ganzen Dystopien, also von Terminator über die Spider-Man-Filme, wo der irre Wissenschaftler dann durchdreht. Und das sind natürlich Sachen, die kannst du jetzt als Einzelperson sowieso nicht verhindern, dass irgendjemand sich dann doch von irgendeiner Industrie bezahlen lässt, oder keine Ahnung. Also das sind dann ja wirklich ganz dystopische Vorstellungen.
Da arbeitet ja Google dran, oder die kaufen sozusagen Labore im großen Stil ein. Also das passiert tatsächlich. Ja, du hast Filme, also die man so üblicherweise kennt. Übrigens Ex Machina, sehr empfehlenswert, sehr, sehr gut gemacht, fast wie so ein Schauspiel, aber will jetzt hier nichts verraten. Das sind natürlich Utopien, auch berechtigte, aber da gucken wir Jahrzehnte in die Zukunft oder vielleicht noch länger. Da ist meines Wissens kein System wirklich bei dem Autonomiegrad oder bei diesen kognitiven Fähigkeiten, und machen wir uns nichts vor, auch Siri, also Systeme im Handy, wo man spricht, die verstehen nicht, was man da spricht, und das wird auch gar nicht lokal, also das ist nicht Autonomie im harten Sinn, das wird nicht auf dem Handy ausgewertet, sondern das wird übermittelt und dann auf großen Serverfarmen ein Best Guess gemacht, was jetzt wohl der Sprecher gemeint haben kann, und dann wird es wieder zurückübermittelt. Das ist also eine fernverbundene Einrichtung, und da wird viel Rechenleistung reingemacht.
Ne? Wobei das natürlich schon spannend ist, wie weit diese Stimmerkennung schon ist. Also jedes Mal, wenn man irgendwo eine Support-Hotline anruft, dann nervt es natürlich tierisch. aber ich finde das schon beeindruckend, dass selbst, ja, es ist wahrscheinlich auch wieder Pattern-Erkennung, also Mustererkennung, dass man einfach sagt, okay, weiß ich nicht, 200.000 Menschen haben was Ähnliches gesagt und meinten das und das, dann wird es wohl diesmal auch der Fall sein. So stelle ich mir das als Laie vor. Und spannend ist das schon, weil es halt auch Spaß macht. Ne? Also in so einer.
Ja,
so
einem, also ich meine, das ist auch wieder sehr ähnlich wie im Gehirn. Wir hören eben auch sehr, sehr viel im Laufe unseres Lebens. Und da bilden sich Mittelwerte raus. Also sozusagen ein Teil dieser Mechanismen sind in Analogie zum Gehirn. Aber was bei den Systemen, die derzeit auch gebaut werden und die auch wirklich gefördert werden in der Forschung, die arbeiten nicht so sehr sensomotorisch, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört, das Stichwort, da sind wir noch nicht so sehr darauf eingegangen. Viele dieser Pattern-Erkennung oder Mustererkennungssysteme arbeiten wie so eine Pipeline. Vorne kommt was rein, sagen wir mal, das Kamerabild. Und dann werden irgendwelche Dinge im Bild gesucht, Kanten oder Linien, und dann kommt noch was und noch eine Schicht, und hinten sagt man raus, aha, das ist eine Kuh. so, ja. Nee. Und aber im echten Leben ist das anders. Es gibt ganz oft Dinge, die wir nicht so auf Anhieb sehen können. Und was dann passiert ist, und das ist auch oft nicht bewusst, dass wir plötzlich einen anderen Winkel einnehmen oder den Kopf bewegen oder andere Sinneskanäle noch mit dazu nehmen. Und das ist gerade in der Robotik spannend. Das geht eben nicht bei so Überwachungssystemen, zum Glück, die irgendwo fest montiert sind, sondern wir drehen auch unseren Kopf. Oder wenn ich so eine Telegrafenleitung, da kann ich den Abstand schlecht schätzen, aber wenn ich den Kopf um 90 Grad drehe, dann geht es wieder sehr gut. Das hängt damit zusammen, dass unsere Augen auch waagrecht angeordnet sind, wie der Graphendraht, und dann kann ich nicht triangulieren, aber wenn ich sozusagen den Kopf drehe, dann geht es wieder. Und solche Geschichten, also man ist sich gar nicht bewusst, wie viele Dinge im Leben, die wir so selbstverständlich machen, den Körper und die Anordnung der Sensoren ausnutzen, und da kann man sehr viel mehr machen, als derzeit in solchen Systemen gemacht wird.
Wir hören noch einen Song, den du mitgebracht hast, The Boys in Love von den Presets, auch wieder ein schöner, also zumindest vom Bandnamen her auf jeden Fall passend. Und dann geht's weiter hier mit Professor Dr. Manfred Hild.
Seit einem Jahr ist Manfred Hild Professor für digitale Systeme an der Beuth-Hochschule für Technik Berlin. Dort entwickelt er mit einem festen, 10-köpfigen Team autonome, humanoide Roboter. Hild arbeitet daran, Roboter zu entwickeln, die hochadaptiv sind. Ihr Verhalten passt sich an den jeweiligen Körper und die Umwelt an, und sie können sich frei bewegen. Der Myon etwa ist der weltweit erste humanoide Roboter, der seine Körperteile während des Betriebs an- und wieder ablegen kann. Was passiert, wenn zwei Roboter die Arme tauschen? Solche und noch weit kompliziertere Fragestellungen sind sein täglich Brot. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick, Professor Dr. Manfred Hild.
Weiter geht's hier mit Flux FM Spreeblick, mit Johnny Häusler Mikrofon, und ist weiterhin Manfred Hild. Was ist denn für die nächsten Jahre oder sogar Jahrzehnte so deine Wunschvorstellung von dem, wo du gerne die Robotik hintreiben möchtest? Was ist das Positivste, was du dir vorstellen kannst, was bei euren Forschungen als Ergebnis bleibt?
Also Pläne und Aufgaben habe ich, glaube ich, für mehrere Leben. Glücklicherweise ist das Team ja etwas größer, das heißt, da kann man da ein bisschen tricksen.
Immer junge Menschen einstellen.
Ja, ich meine, das ist auch ein spannendes Masterarbeits- oder Doktorandenthema. Ne? Also ich meine, das ist immer ein Match, das ist ein aktuelles Thema. Aber sozusagen meine ideale Vorstellung bezieht sich gar nicht so sehr darauf, was der Roboter Myron vielleicht mal können wird oder nicht, sondern was natürlich das Optimum wäre, ist viele verschiedene Industrieprojekte nicht zu tun, wo wirklich das Geld reinkommt und das, was wir jetzt leider nebenher machen müssen, zum Kern zu machen. Mhm. Ne?
Das heißt, ihr müsst andere Projekte machen, um das nebenbei sozusagen noch mit...
Genau. Also wir können nicht die ganze Woche am Roboter programmieren oder untersuchen, sondern es geht immer mal wieder.
Was macht ihr sonst so?
Wir haben unterschiedlichste Projekte, zum Beispiel eins, das ist auch nicht unspannend, da geht es um die Erfassung von archäologischen Kulturgütern. Im Umland von Berlin gibt es riesen Kasernen voll mit gefundenen Tonscherben und allem. Also immer, wenn hier irgendjemand einen Spaten in die Erde sticht, dann sagt man, oh, hier war auch mal was historisch. Und die können alle gar nicht ausgewertet werden. Und da um Teilsysteme, also Hand-Auge-Koordination, da gibt es eine Kamera, da gibt es einen Greifer mit Fingern, der nimmt die Scherben und dreht die um und dann werden die angeguckt und automatisch erfasst. Also auch schon relevant, aber das ist eher so eine Industrierobotik-Aufgabe, da gibt es auch immer sehr viele Greifer, die was von A nach B bewegen und so weiter und so fort. Oder ein anderes Projekt, was auch spannend ist, da geht es um Chirurgie im Operationssaal, Roboter, die da assistieren. Da ist der Schwerpunkt wieder ganz anders. Da geht es um maximale Sicherheit und wenn der Strom ausfällt, dass dann nicht der schwere Roboterarm, der von der Decke kommt, irgendwie in der Patientenwunde einmal so durchrutschen mit dem Skalpell. Also da gibt es unterschiedlichste Dinge, auch in der Industrie, wo es um Fabrikstraßen geht oder um Transport. Aber das ist eben keine Grundlagenforschung, sondern das ist sehr stark anwendungsorientiert. Da können wir also Raubbau machen mit den Sachen, die wir uns schon nebenher erwirtschaftet haben und die da einfließen lassen. Da wird auch immer wieder angefragt. Aber es wäre natürlich viel befriedigender für alle, wenn wir sagen können, okay, das ist eigentlich, hat diese Fragestellung eine gesellschaftliche und eine philosophische Dimension auch. Und womöglich kann man auch Erkenntnisse gewinnen, die für therapeutische Maßnahmen oder das Verstehen, wie funktioniert der Körper in losen Kooperation, vielleicht was rauskäme. Und dazu müsste man andere Sachen runterfahren und sich mehr dem Kern widmen.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das aus der Industrie da noch niemand gesagt hat, das finde ich super, das finde ich spannend, da stecke ich jetzt ein paar Millionchen rein. Aber ist das was ihr bewusst nicht wollt, damit ihr eben frei seid in der Entscheidung, was kann der, was kann der nicht?
Naja, also die Industrie sagt sowas schon und wir werden auch angefragt, die stecken jetzt gleich nicht Millionchen rein, aber sagen wir mal sechsstellige Summen. Und ich finde es auch spannend, interessant und wir sind auch mal auf Konferenzen und zeigen den Roboter und der Roboter demonstriert auch sehr schön, das geht auch noch irgendwie anders als bei einem Roboter, der immer exakt auf den Millimeter genau die Bewegung macht und gerade jetzt geht die auch in den Trend mit Mensch-Maschinen zusammenarbeiten zu lassen, dann müssen runder und softer sein und nicht so harsch. Und das wird erkannt, das sieht man auf einen Blick und dann sagen die, das könnten wir doch auch für uns verwenden für da und dann kommt die Applikation und dann muss die Forschung natürlich unterm Strich, wenn die Geld geben, dann sagen die, macht mal, was ihr wollt. Wollt ihr nach 3 Jahren oder nach einem Jahr, das ist eine eher kürze Frist, auch sagen, dann wollen wir mal sehen, hier macht mal Demonstrator oder so weiter und so fort. Ist verständlich. Ne? Aber eine ergebnisoffene Forschung funktioniert anders.
Und deswegen klappt das dann am Ende doch nicht mit denen, oder?
Doch. Also die Motivation ist doch auch, man muss nicht nur alles mit Geld machen. Es sind immer, also ich kriege auch Anfragen.
Nein, ich meine, das Projekt läuft, das habe ich verstanden. Ja, ja. Nein, aber deswegen sagt man dann, gut, dann wir können jetzt nicht in einem Jahr irgendwas entwickeln für euch oder irgendwelche Demos damit ihr, sondern dann lasst uns lieber das nebenbei weitermachen. Dann dauert es vielleicht ein bisschen länger, aber dafür sind wir frei. Wir haben überhaupt noch nicht darüber geredet, was kann denn jetzt Myron im Moment? Das ja. kann so ein bisschen an der Hand laufen.
Mhm, genau, also es gibt sehr viele Aspekte. Das, wir haben jetzt ein bisschen gesprochen in der letzten Stunde oder in der letzten halben Stunde auch über den Körper. Also aufstehen, hinsetzen, ein paar Schritte gehen, entweder ohne Kopf, ohne Unterstützung oder mit Kopf und ohne Arme oder, ne, oder geführt. Dann Objekte greifen und wegschmeißen oder verschieben oder aufeinander stapeln. Mhm. Und dazu gehören natürlich dann auch solche Leistungen wie Kopf bewegen, Aufmerksamkeitssteuerung. Also er kann schon erfahren, wenn irgendwo ein Geräusch ist, da hingucken, vielleicht was erkennen, also Farben oder Formen oder wir hatten auch schon Bewegungen auf der Tischoberfläche. Da muss man natürlich auch wichtig wissen, überhaupt wo ist der Tisch. Das sind schon auch alles nicht triviale Sachen. Dann arbeite ich derzeit noch jetzt im Hinblick auf die Opernproduktion My Square Lady an der Komischen Oper Berlin an der Fähigkeit, dass er in dem musikalischen Bereich ein bisschen schon was vorgegeben kriegt, was er nicht sich selber schwer erarbeiten muss, nämlich vielleicht ein bisschen Tonhöhen und Rhythmus zu erkennen und dann wieder zu wiederzugeben, aber jetzt nicht in dem Sinn, wie wir es machen mit Aufnehmen und Wiedergeben, also nicht Videokamera oder MP3-Player, sondern und das ist ganz wichtig, bei diesen Prozessen findet immer eben schon eine massive Filterung statt. Der schreibt sowas wie eine Art Gedächtnisspur auf eine Speicherkarte, auf die er dann auch wieder zugreifen kann. Und da ist es sehr wichtig, dass das sind ja riesen Datenmengen, das machen wir schon seit 2 Jahren. Das ist auch eigentlich ganz einzigartig, dass er bei diesen Residenzen in der Komischen Oper, das wird ja von langer Hand vorbereitet und der Roboter übt auch dies und jenes, dass das mit einem dünnen Datenstrom abgespeichert wird. Okay. Es wird also schon in gewisser Weise abstrahiert und der Roboter guckt dann nach links oder nach rechts und dann ist eben auch nur das im Gedächtnis und wenn irgendwas nicht seine Aufmerksamkeit hatte, dann landet es da auch nicht drin. Also schon allein,
wie sie im Gedächtnis,
wie bei uns allen, zum Glück. Und das, es gibt immer Leute, die sagen, ja, man soll nicht immer so in Schubladen denken, aber das ist sehr wichtig. Also wenn wir auf die Welt kommen, dann fängt das Gehirn an und dann macht es auch nichts anderes mehr als alles schön einkategorisieren. Mhm. Das macht eben das Leben einfacher, sonst würden wir nicht so schnell vorwärts kommen.
Du hast Musik mitgebracht von Stephen Dante, glaube ich, spricht man ihn aus, ich bin gar nicht sicher. Ghosts. Ist das ein Geist auch, mit dem ihr da arbeitet?
Ich glaube, es ist mehr ein innerer Gemütszustand, den er beschreibt.
Wundert euch bitte nicht, wenn es im Hintergrund so ein bisschen rauscht oder so. Wir haben das Fenster aufgemacht, weil wenn es schön draußen ist, dann... Wenn man ganz leise ist, dann kann man es ein bisschen hören. Ansonsten haben wir hier natürlich nicht, das ist nicht das Rauschen, was ihr hier hört, sondern Flux FM Spreeblick mit Manfred Hill zu Gast. Wir reden über Roboter. Du hast gerade, ich wollte ja gerade rausfinden, was so trotzdem ein absehbares Ziel ist, wo du gerne hin möchtest mit deinem Team und mit dieser Entwicklung.
Okay, ich gebe dir die Antwort.
Da warst du ein bisschen ausweichend, muss ich jetzt echt sagen.
Also, ich gebe dir die Antwort, die du sozusagen die Kategorie von Antwort, die du gerne dir wünschst und vielleicht die Zuhörer auch interessiert. Also wir Menschen und auch Tiere haben extrem viele verschiedene Fähigkeiten. Das kann man wie so ein Baukastensystem sehen. Das entwickelt sich auch zeitlich nacheinander und manche sprechen erst, manche gehen erst und so weiter und so fort. Und dieses ganze Sammelsurium abzuarbeiten, möglichst viel in meiner Lebenszeit noch zu schaffen oder mit dem Team zu erarbeiten, das Ziel. Und da kriegen wir zum Glück immer wieder Leute, die Spaß und Interesse haben, da mitzumachen. Auch Schülerpraktika bis hin zu Leuten, die irgendwie in Linz oder Graz studieren oder irgendwo anders und mal für ein paar Monate ins Labor kommen wollen. Bis hin zu Leuten, die also hier, manche Mitarbeiter sind schon 9 Jahre mit dabei. Also eine sehr lange Zeit. Da geht natürlich deutlich mehr. Und in der Regel funktioniert es über Master- oder Doktorarbeiten, die ein Thema nehmen. Zum Beispiel haben wir jemand, ich hatte vorhin gesagt, der Jörg Meyer macht Aufstehen, wieder hinsetzen. Dann haben wir den Thorsten Siedl, der beschäftigt sich damit, dass der Roboter hat viele Motoren, die auf das gleiche Gelenk gehen. Also wie wir mehrere Muskeln haben, die dieselbe dieselbe Gelenk ansteuern. Und es ist nicht so klar, wie das funktionieren soll. Der beschäftigt sich also damit. Das ist eine sehr motorische Sache. Und dann hatten wir jemand, der Benjamin Aschenbrenner, hat sich damit beschäftigt, wie kann der Roboter erkennen, wo er ist, in welchem Raum und wo er hinguckt. Und da gibt es so viele kleine Mosaikstückchen, die dann Leute schon mal ein Jahr beschäftigen. Oder.
Und die arbeiten dann quasi parallel. Also ihr macht da jetzt keine, ich meine, dass es bestimmte Prioritäten gibt, ist klar, damit das zum Beispiel auch nicht kaputt geht. Einfach und so, kann ich schon verstehen. Aber ansonsten arbeiten die Leute eigentlich parallel an so verschiedenen dieser Kategorien der Entwicklung?
Genau. Und der Christian Thiele, der ist sozusagen leitet operativ auch das Forschungslabor Neurorobotik, in dem das alles stattfindet. Mhm. Und der hat noch die zusätzliche Aufgabe der Systemintegration. Ich meine, wenn man lauter Klötzchen macht, dann muss die dann auch noch zusammenstecken, damit ein Gebäude draus wird. Und das ist auch nicht trivial. Und der hat seine Diplomarbeit damit gemacht und ist jetzt auf einer vollen Stelle auch und macht das schön weiter. Und da ist natürlich auch Management des Teams und der Themen. Ich kümmere mich dann mehr so um die Themen, eher sich um das Alltagsgeschäft. Okay. Also das ist wie so ein kleiner Betrieb auch, nur eben Forschung.
Was ist denn eigentlich das, die technische Grundlage, also was die Programmierung angeht?
Also ja, das ist eine gute Frage. Wir haben bei dem Roboter tatsächlich alles...
Endlich mal eine gute Frage geschafft.
Nein, das ist auch eine gute Frage, sagte ich. Ja. Das ist aber auch ein Alleinstellungsmerkmal. Viele Arbeitsgruppen kaufen sich einen Roboter. Das kann man ja machen und programmieren dann nur. Wir hatten vorhin schon über die Wichtigkeit des Körpers gesprochen. Wir gestalten den Körper auch. Der hat sein Aussehen und seine Funktion per Design. Also wir haben uns getroffen mit Papier und Stift. Haben überlegt, was wollen wir untersuchen? Wie muss der Roboter sein, damit wir das möglichst gut untersuchen können? Und also da haben Studierende und die Mitarbeiter Kabel gelötet, Platinen gefertigt, Schaltpläne gemacht. Das Programmieren kam erst recht spät. Ne? Erst musste mal der Körper stehen. Und da sind Nieten drin und Aluminium und 3D gedrucktes Plastik und so weiter und so fort. Ne? Also da ist ein langer Weg, bevor es dann mal losgeht. Und dann kommt die Programmierung und dann auch die Psychologie. Also es ist ein sehr fächerübergreifendes, das macht es natürlich sehr spannend, fächerübergreifende, holistische Sache mit so einer Maschine.
Und das ist aber kein, also ist das dann eine Firmware, ein Betriebssystem, wie immer man das nennen will, was ihr auch noch selber kreiert?
Betriebssystem macht nicht so viel Sinn. Das machen viele Gruppen, die haben dann irgendein Linux drauf oder sowas. Das braucht dann auch immer 10 bis 20 Sekunden, bis es gebootet ist. Unser Roboter hat eine Firmware drauf, aber die funktioniert so, dass die in 2-3 Millisekunden an ist. Also selbst wenn man keine Batterien drin hat und man nimmt so eine Gliedmaße, den Arm oder das Bein in die Hand und bewegt, produzieren die Motoren ja bereits eine Spannung und da fließen Ströme und die lassen die Prozessoren, die da drauf sind, schon anlaufen und da kann schon so ein bisschen wie ein Schutzreflex oder sowas stattfinden. Also das ist auch sehr biologisch inspiriert da.
Okay.
Also kein Betriebssystem,
das,
ja?
Nee, aber das finde ich jetzt super spannend. Das heißt, das, was ihr da als Firmware habt, verbraucht so wenig Strom, dass die Bewegung, also die Bewegung der Motoren so viel Energie erzeugt, dass das schon reicht, um die Firmware anspringen zu lassen.
So ist es. Und was auch noch anders ist, die eigentlich fast alle Roboter, vor allen Dingen welche dieses Komplexitätsgrades, also ein humanoider Roboter ist, hat über 200 Sensorwerte, die Kamera gar nicht reingerechnet. Und wir haben da rund 50 Motoren, die müssen alle angesteuert werden. Und das System ist in einem harten Sinne echtzeitfähig. Wir kennen alle, dass der Mauszeiger mal irgendwie auf dem Bildschirm ruckelt oder dass das Handy dann irgendwie mal braucht, bis es wieder da ist. So ein Verschlucken das von der Software wäre für den Roboter der Tod, ne? Weil dann sinken die Motoren zusammen und er fällt um. Und dann sind ein paar Leute 2 Wochen beschäftigt, den wieder zu reparieren. Ne? Das heißt, es ist hart echtzeitfähig und wir haben uns dafür entschlossen, sehr, sehr viele kleine Rechnerknoten, also Mikroprozessoren, über den Körper verteilt zu haben und keinen zentralen Rechner. Okay. Man kennt so den Honda-Roboter oder auch in Filmen oft, die haben irgendwie so eine Art Rucksack, wo die ganzen Akkus drin sind und dann im Torso oder im Kopf ist dann so ein Pentium oder irgendein Rechner und da wird alles zusammengesammelt, dann wird was berechnet und dann geht's wieder raus zu den Motoren. Unseren Roboter, den kannst du im Betrieb auseinandernehmen und die Einzelteile haben nach wie vor das Teil ihres neuronalen Netzes im Arm, was den Arm steuert. Und wenn man das zusammensteckt, dann hat man ein höheres Verhalten, wenn man es auseinandernimmt. Dann kann der Arm aber immer noch ein Objekt gegriffen halten oder der Kopf kann Objekte oder Menschen verfolgen oder auch einer Stimme zuhören. Das ist tatsächlich wirklich auch einerseits extrem praktisch, weil so ein Roboter schnell zum Engpass werden kann, wenn man 10 Leute hat und die wollen alle eher teilforschen, ne, und da ist nur ein System.
Hier in den Kopf
ist nervig. Und das heißt, die können dann auch mit Teilen des Systems arbeiten. Aber es ist auch für die Fragestellung, ne, also Werkzeug für die Forschung, interessant, eben auch mal das Gehen oder das Laufen mal mit einem Bein, stabiles Stehen, dann zwei Beine auf dem Torso, arbeiten die gegeneinander oder können die kooperieren, dann kommen die Arme dran, die schaukeln dann, es destabilisiert das System wieder. Und so kann man das sukzessive aufbauen. Es hat also verschiedene Aspekte, die normalerweise kannst du die Arme und die Beine nicht abnehmen bei so einem humanoiden Roboter. Und das haben wir natürlich extra so designt.
Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt doch die einen oder den anderen gibt, der zu Hause sitzt und sagt, auch ein bisschen gruselig, oder? Wenn man so die ganzen einzelnen Teile nehmen kann und die existieren quasi so autark und wenn sie dann aber gemeinsam arbeiten, dann entstehen nochmal andere Systeme.
Also gruselig, das gibt das sogenannte Uncanny Valley, sozusagen, das ist so ein Bereich des Look and Feels bei so einem System, wo es wirklich schauderhaft ist. Und das liegt da, wenn man etwas versucht, menschenähnlich oder tierähnlich nachzubauen, dass es möglichst echt ist, aber das nicht so ganz schafft und es eben gerade nicht ist, so dieser Frankenstein-Effekt. Und wenn man sich unseren Roboter anguckt, dann sieht man, dass der eher so geschwungene Elemente drin hat, wie, was weiß ich, Lurchi der Salamander. Also der hat auch zum Teil Trickfilmcharakter. Also der ist nicht, er versucht nicht im Gesicht menschliche Form zu haben. Und er hat auch nicht, wie viele Roboter, angedeutete Muskelpartien in den Armen, sondern der hatte Griffmulden. Also das ist dann funktional angelegt. Und er hat auch ein großes Auge, weil er eben auch nur eine Kamera hat als Zyklop. Da finden wir jetzt bei Futurama Lila oder so als Korrespondenz. Und ich glaube, das ist wichtig. Das macht ihn dann auch nicht gruselig. Der wirkt eher wie so ein Trickfilmcharakter, tollpatschig. Okay. Und das funktioniert auch ganz gut, wenn er auseinandergenommen ist. Und
das sind aber auch bewusste, das ist auch bewusst bei euch im Prozess so entstanden.
Ja.
Okay, hör mal, Depeche Mode, passt ja auch. Du hast vorhin gesagt, wir haben noch gar nicht so viel über Sensomotorik geredet. Ich dachte, wir reden die ganze Zeit auch darüber, aber da gibt es offensichtlich noch Themenbereiche, wo du sagst, nee, da kann man schon noch irgendwie ein bisschen tiefer gehen. Also da geht es nicht nur um die reine, um sozusagen die, in Anführungszeichen, das Zusammenspiel der Muskeln oder in dem Fall dann der Motoren, sondern?
Ja, also wir sind verbildet und es betrifft Forscher sehr viel mehr noch als normale Leute. Das heißt, wenn wir dann als Akademiker uns einer Fragestellung nähern, dann sagen wir mal, eigentlich haben wir ja ein Modell von dem Roboter, den wir gebaut haben, der wurde ja konstruiert und wir wissen die Maße und die Längen und wie schwer wo ist. Und da kann man so ein Modell haben und da kann man auch sehr gut ausrechnen, wenn der jetzt den Fuß da nach rechts vorne setzen soll, wie dann die Motoren angesteuert werden. Und das findet natürlich in der Industrie genauso statt, in den Fabrikhallen. Und viele Forscher, die humanoide Robotik betreiben, machen zu einem gewissen Grad mindestens auch genau das. Und Sensormotorik hat für uns eine besondere Rolle, weil wir das nicht machen. Wir versuchen, das Modell wegzuschmeißen und nicht zu verwenden. Denn wenn wir auf die Welt kommen, haben wir auch keinen Bauplan mit. Und ich zeige manchmal in der Präsentation auch körperlich Filme von körperlich behinderten Leuten, die dann zum Beispiel eine Prothese haben. Und den ein Beispiel gibt es, der hat sozusagen zwei Beinstümpfe und kann trotzdem eine Treppe hochhumpeln oder hochkommen. Und da das illustriert auf drastische, extreme Weise, wie flexibel der Körper damit umgehen kann. Und wir können zum Teil auch das Modell, das ist oftmals nicht modellbasiert, sondern über eine sensormotorische Schleife. Das heißt, die Sensoren, also wo ich berührt werde und wie viel Kraft ich irgendwo aufbringe, direkt auf die Motoren beim Roboter oder auf die Muskelpartien gekoppelt werden. Das macht unser Hirnstamm und das verlängerte Rückenmark und das Kleinhirn, also das machen ganz am Körper nahe Strukturen, also die sozusagen direkt den Körper runterstrahlen. Und dann haben wir natürlich die sensormotorische Rinde. Aber das machen wir ohne nachzudenken und das lernen wir als Kind noch, bevor wir sprechen können, können wir krabbeln, greifen, auf den Bauch drehen. Und später finden wir dann Erklärungen für dies oder jenes. Aber die Körperbetontheit ist sehr wichtig und deswegen ist Sensormotorik für uns das A und O. Und wenn man genau drüber nachdenkt, dann sind auch heute in der Sprache viele abstrakte Begriffe wie Grenze oder Freiheit gegroundet, um nochmal einen Fachbegriff zu nennen, also geerdet in dem, was wir mit unserem Körper ganz früh erfahren haben. Also Freiheit heißt eben nicht eingeengt zu sein, die Arme und die Beine ausstrecken zu können, also körperliche Freiheit und dann im übertragenen Sinn vielleicht auch mentale Freiheit. Und es gibt so ganz kleine Anekdoten in manchen Sprachen, wie zum Beispiel im Spanischen, findet man die körperliche und die übertragene Auswertung mit demselben Wort besetzt, aber mit dem anderen Artikel. Zum La Frente und El Frente. Das eine ist die Stirn, also die Grenze zum Körper, und das andere ist die Grenze, die Landesgrenze, oder was natürlich auch besonders lustig ist, aber das will ich nicht weiter kommentieren, sind Las Esposas und Los Esposas. Das eine sind die Hausfrauen oder Angetrauten und das andere sind die Handschellen.
Oha. Ja, kann ich verstehen, dass du da jetzt nicht weiter das interpretieren möchtest. Was mich auch interessiert ist, was sind denn so die nächsten technischen Entwicklungen, die sicher auch Teil eurer Forschung sind, die wir erwarten können? Also wir haben jetzt Kameras, ist klar, gibt's schon ewig, und Digitalisierung von Sicht sozusagen kennen wir. Wir kennen Touchscreens inzwischen. Jedes Kind wischt sofort auf einem Monitor rum, weil es gar nicht mehr gewöhnt daran ist, dass man den über eine Tastatur oder über eine Maus bedienen muss. Jetzt kommt dieses Force Feedback, was wir haben, also dass wir eine glatte Fläche haben, die uns ein Feedback, eine Rückkopplung gibt, wenn wir sie fester berühren, dass es dann irgendwie surrt oder summt oder so. Gibt es irgendwas, was du schon, wo du sagen kannst, das ist das Nächste, was Einzug in Alltagstechnik hält? Also so.
Ja, also das ist die nächste große Sache nach Kommunikationstechnologie und diesen haptischen Sachen ist Haptik wirklich ernst gemeint. Also diese vibrierenden Flächen und Wischbewegungen und so weiter und so fort ist alles ganz nett. Das sind schöne. Aber es wird diese Devices, Mobil, Handys, Telefone und so weiter, oder auch die werden ihre Form verändern, die werden sehr viel mehr als nur vibrieren und die werden auf Tuchfühlung gehen. Also so wie Kinder oder sozusagen Ungeborene im Mutterleib bereits die Nabelschnur greifen und zusammendrücken, also das sind ganz basale Sachen. Und die sind noch überhaupt nicht im Ansatz rekrutiert für diese Consumer-Produkte, was ich eigentlich völlig okay finde. Aber die Industrie lernt schnell und wird begreifen, dass das eine ganz enge Bindung des Nutzers mit dem Endgerät macht. Und Haptik hat natürlich sehr viel mehr Dimensionen, als wir es bisher kennen. Und das wird sicher noch 5 bis 10 Jahre brauchen, bis wir da ganz skurrile Dinge sehen werden.
Also quasi ein Gerät, was ich nicht mehr festhalten muss, sondern was ich...
Ja, also auch ein Ding, was auf den Tisch krabbelt, das Handy kommt zu mir. Oder wenn ich es... Also ich habe schon Designstudien gesehen von Mobiltelefonen, die mehr so... wir haben Ghost von Stephen Dante vorhin gehört, die aussehen wie so ein Huibu-Schrockgespenst, also wie so ein Tropfen in Weiß, den man in der Hand hält und die aber sich auch bewegen können und winden können. Das finde ich jetzt wiederum eher gruselig. Aber wo dann das Endgerät vielleicht auch eine Form einnehmen kann, das wird wahrscheinlich auch erstmal so lustige Auswüchse haben, dass es wie eine Miniaturfigur ist. Aber die Idee ist natürlich, also ich könnte mir auch vorstellen, dass solche Geräte am Ohr vielleicht zwicken oder kitzeln. Oder ich könnte mir auch vorstellen, dass im Sexbereich, das ist ja auch etwas, wo gemacht wird, dass solche Sextoys mit Haptik und Konnektivität, also da ist in Japan schon da und dort viel zu sehen. Und irgendwann wird es auch hier industriell enttabuisiert und dann richtig Reibach damit gemacht.
iPhone 17, it fits your... Ehe oder wie auch immer. Mal gucken, kommt alles auf
irgendeine Körperöffnung. Ja.
So, Professor Dr. Manfred Hilgs ist zu Gast im Studio gewesen, muss ich sagen. Wir nähern uns dem Ende der Sendung und jetzt habt ihr gerade sehr gut hören können, dass du das alles sehr, sehr gut erklären kannst und auch voller Begeisterung und Leidenschaft, und das kann man natürlich auch mal live sehen. Wenn man Frühaufsteher ist, muss man dazu sagen. Oder Frühaufsteherin.
Naja, 8.30 Uhr.
Naja, 8.30 Uhr dann wach sein ist die eine Sache, aber man muss ja auch noch hinfahren. Nein, es gibt die Creative Mornings, eine Serie, die ja genau das tut, was der Titel suggeriert. Also man trifft sich zum Frühstück und schlaue, kreative Menschen erzählen von dem, was sie tun. Und da bist du dabei am 21. jetzt. Mhm. Das ist der Donnerstag. Es findet statt im Haus der Kultur in der Welt. Geht halt um 8.30 Uhr los. Wie lange wirst du da?
Solange Interesse ist. Ja, solange Interesse ist.
Ist also dann eher so eine lockere Runde.
Ich hoffe.
Sozusagen. Ja. Und wer mehr über deine und eure Arbeit erfahren will, kann das auch im Internet natürlich tun. Unter
www.neurorobotik.de zum Beispiel.
Das ist
dann. Oder man googelt einfach Roboter Myon. MYON, da findet man ganz viele Videos.
Dann findet man Videos und genau. All dies. Und dann gibt es auch noch die Typo, ne? Da bist du auch dabei.
Genau, die Designkonferenz, die findet am gleichen Tag oder geht am gleichen Tag los, mhm, und da ist ein Vortrag, der ist ein bisschen länger, abends in diesem schönen Saal der Schwangeren Auster. Und wir werden den Roboter auch vor Ort haben. Das heißt, es gibt auch so einen kleinen Ausstellungsbereich, wo man dann auch, wo Leute aus dem Team dabei sind. Ich meine, Robotik geht nur mit Teamarbeit, dann kann man ihn anschauen, anfassen, fragen und so weiter.
Cool. Ich danke dir sehr, dass du hier warst. Sehr, sehr spannend. Und ich würde sagen, spätestens in 2-3 Jahren wieder, oder? Dann hören wir mal, wie es sich entwickelt hat.
Gerne.
Oder ich glaube, ich muss mal ein Praktikum bei euch machen. Tschüss.
Tschüss.